Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zur Fazit-Ausgabe in dieser Freitagnacht, in der in Paris getanzt und gefeiert wird, und zwar im Centre Pompidou, das zum vorerst letzten Mal seine Tore öffnet zu einer gewaltigen zweitägigen Party. In Leipzig treffen sich an die 100 internationale Aussteller bei der Grassi-Messe und setzen damit die über 100-jährige Tradition der Kunstgewerbemesse fort. Wir schauen auf den Ukraine-Krieg heute mal aus nordkoreanischer Perspektive. Dort wird nämlich jetzt ein Gedenkmuseum für die Gefallenen aus Nordkorea gebaut und eine Berliner Kleist-Inszenierung mit Brücken in die Gegenwart.
Ich bin auf dem Altar der Perversion geopfert worden,
sagt die Schauspielerin Almut Zilcher als Giselle Pellicot in der Marquise von O. Erstmals hat Ildiko Gaspar am Deutschen Theater inszeniert. Nordkorea, immer noch ein weitgehend isoliertes Land, gehört zu den wichtigsten Unterstützern Putins bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Um die 10.000 nordkoreanische Soldaten kämpfen auf russischer Seite, häufig ohne große Kampferfahrung und an vorderster Front. Tausende wurden dabei bereits verletzt, um die 600 getötet. Und es wird damit gerechnet, dass noch 10.000 bis 20.000 weitere Soldaten aus Nordkorea entsendet werden. Für die Gefallenen will das nordkoreanische Regime jetzt eine Gedenkstätte errichten. Bei der Grundsteinlegung sprach Machthaber Kim Jong-un von einem heiligen Ort, der der Unsterblichkeit wahrer Patrioten gewidmet sei. Das Museum stelle einen historischen Höhepunkt der nordkoreanisch-russischen Beziehungen dar. Fabian Kretschmer ist freier Autor, lebt in Südkorea und ja, man kann ihn schon als Nordkorea-Kenner bezeichnen. Hallo und guten Abend, Herr Kretschmer.
Einen guten Abend nach Deutschland.
Was ist denn da genau geplant? Eine Gedenkstätte, ein Ehrenmal oder sogar ein ganzes Gebäude?
Ja, all das und noch viel mehr, sogar noch ein Friedhof. Also wir wissen einige Infos von den Fotos der staatlichen Nachrichtenagentur. Die hat nämlich Fotos veröffentlicht von der Spatenstich-Zeremonie, wo auch Kim Jong-un, der Machthaber, anwesend war, wo die Außenministerin da war, der russische Botschafter. Also es war ziemlich hochrangig. Und da war auch ein Foto zu sehen oder eine Illustration, besser gesagt, wo man das fertige Gebäude dann sieht, also so wie es aussehen soll. Und das Zentrum dieses Museums ist eine Art Säulenhalle, würde ich das mal bezeichnen, wirklich neoklassizistischer Stil. Und darum eine riesige Grünanlage. Dort werden die Gräber der gefallenen Soldaten sein. In dem Gebäude selbst sollen Fotos ausgestellt werden, vor allem aber auch Gemälde, und es sollen auch Skulpturen dort angefertigt werden. Aber wie gesagt, das wissen wir noch nicht genau, weil jetzt gerade erst der Bau begonnen hat. Vielleicht noch ein Detail, weil diese Inszenierung bei Nordkorea ist immer relativ spannend, weil es ja auch Propaganda ist von der Nachrichtenagentur. Da sieht man, wie Kim Jong-un, der Machthaber, bei der Zeremonie Soldaten, also mutmaßlich Soldaten, die auch im Ukraine-Krieg gekämpft haben, umarmt hat und wie er dabei auch eine Träne vergießt. Und da merkt man, dass es wirklich speziell ist, weil normalerweise wird Kim Jong-un ja gottgleich dargestellt und sehr stark, und dort wirkte er sehr menschlich, vulnerabel, und ich fand das schon irgendwie beeindruckend in der Inszenierung.
Wenn wir bei der Inszenierung sind, Herr Kretschmer, wie ist denn jetzt dieser Spatenstich oder diese Grundsteinlegung vonstatten gegangen? Man ist ja aus Nordkorea auch gewohnt, dass es so ein Ornament der Masse gibt. Also alles ist immer maßstäblich so leicht überhöht. Wie war das heute?
Also überhöht fand ich das auch, weil ehrlich gesagt auch diese Rhetorik, dass dort ein Heiligtum gebaut wird, um die Unsterblichkeit der gefallenen Soldaten zu zelebrieren. Also das ist von der Rhetorik ein bisschen drüber, um es jetzt mal so trivial zu sagen. Und auch die Masse wurde dort zelebriert. Ja, also die anwesenden Soldaten und Bauarbeiter, die standen dort in Reihe und Glied, haben auf Knopfdruck quasi geweint. Also diese Konformität, sage ich mal, die wird auf jeden Fall bei solchen offiziellen Anlässen zelebriert. Also es ist halt eine kollektive Gesellschaft, und das merkt man auch bei solchen Veranstaltungen.
Jetzt hat es ja fast etwas Absurdes, dass dieses Denkmal geplant wird und mit dem Bau begonnen wird in einem Moment, wo der Krieg ja noch läuft, noch nicht abgeschlossen ist und weitere Soldaten entsendet werden. Welche Absicht steckt denn dahinter? Also versucht Kim Jong-un vielleicht auch sein Volk zu beschwichtigen oder eben mobil zu machen für diesen Krieg?
Ja, also ich glaube eher Ersteres. Also das Beschwichtigen schon, weil man muss ja mal bedenken, auch für Nordkoreaner, die viel hinnehmen müssen, ist es schon ein großer Stück, dass man seinen Sohn in einen Krieg schickt, der sehr weit weg ist, wo dann auch viele Leute gestorben sind. Also der südkoreanische Geheimdienst schätzt sogar, dass 2000 Nordkoreaner gestorben sind. Wahrscheinlich wird die Zahl ein bisschen runterliegen. Das weiß man auch nicht ganz genau. Das sind, wie gesagt, bloß Schätzungen. Aber natürlich ist es nicht ganz einfach, der eigenen Bevölkerung zu verkaufen. Und indem man die jetzt so überhöht als Märtyrer, ist das natürlich eine Art, damit umzugehen. Und gleichzeitig denke ich mal, dass vielleicht auch eine Botschaft sein könnte, dass der Krieg vielleicht für Nordkorea vorbei ist. Weil es ist nämlich so, dass Nordkorea bis zu 15.000 Soldaten nach Russland geschickt hat. Die haben dort vorwiegend in Kursk, also an der Grenzregion, gekämpft. Und wenig später hat dann das Regime gesagt, dass die jetzt zurück sind und dass die Mission zur Befreiung Kursk beendet ist. Das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Also es gibt nach wie vor zum Beispiel Drohnenteams noch in Russland, also Nordkoreaner, die Informationen sammeln über den Krieg, die auch selber quasi militärische Technologie dort erfassen. Und möglicherweise gibt es auch bald eine neue Rekrutierungswelle. Das weiß man nicht. Aber ich glaube, die Botschaft dieses Museums ist schon, wir haben diese Mission erfolgreich abgeschlossen unter großen Opfern, aber das ist jetzt quasi so der historische Schlussstrich. Und bei einem Museum in Nordkorea geht es ja natürlich auch nicht um historische Genauigkeit. Also das wird einem ideologischen Ziel untergeordnet. Also da wird jetzt nicht irgendwie historisch akkurat vom Ukraine-Krieg berichtet.
Ein Regime setzt sich da natürlich auch symbolhaft in Szene. Gibt es da überhaupt Auskünfte und Informationen? Wie wichtig ist denn diese Art von Heldenverehrung fürs Volk?
Ja, ich würde sagen, dass dieses ganze System auf Heldenverehrung basiert. Und zwar die Heldenverehrung der Führer. Und ich sage bewusst auch Führer, also der Kim-Familie. Denn wie die inszeniert werden, da gibt es einen Persönlichkeitskult. Also wenn man zum Beispiel ins Archiv schaut und damals sozialistische Diktatoren Nordkorea besucht haben, aus Rumänien, Ceausescu oder aus Albanien und so weiter. Und die waren extrem fasziniert, dass der Persönlichkeitskult in Nordkorea selbst das übersteigt, was sie aus ihren eigenen Ländern kannten. Also das spielt eine sehr wichtige Rolle, vor allem halt auch, damit man die Kim-Familie, vor allem Kim Il-sung, den Staatsgründer, aber jetzt auch Kim Jong-un, dessen Enkel, dass man die quasi so wie Gottfiguren, wie Staatsführer, die auserkoren sind, das nordkoreanische Volk zu schützen vor einem feindlichen Ausland. Also das ist eigentlich so die Botschaft. Und Heldenverehrung ist gang und gäbe. Und in dem Fall werden jetzt die Soldaten verehrt, aber nicht als Individuen, sondern als Masse, die quasi sich geopfert hat, um gegen den Faschismus zu kämpfen, um die russischen Gebiete zu befreien. Also so wird das verkauft ans eigene Volk.
Wie sehen denn solche Denkmäler aus? Sie haben am Anfang schon darauf hingewiesen, neoklassizistischer Stil. Aber wie baut Nordkorea gegenwärtig?
Ja, also zum Beispiel bei diesen riesigen Skulpturen, die ja auch dann bei dem Denkmal stehen werden für die gefallenen Soldaten, da ist Nordkorea zumindest handwerklich Weltspitze. Das sieht man daran, dass auch ja viele Autokratien, gerade auch in Afrika, bei nordkoreanischen Staatskünstlern solche Skulpturen in Auftrag geben und dann Nordkorea das exportiert. Ich habe mir das sogar auch mal persönlich angeschaut im Mansudae Kunststudio. Das ist quasi so die staatliche Kunstfabrik, wo sowohl Gemälde, Keramik, aber auch Skulpturen hergestellt werden. Und das sind alles Auftragsarbeiten. Und meistens geht es da nicht um individuelle Künstler oder Künstlerinnen, sondern die wollen eine ideologische Botschaft verbreiten. Und vom Stil her, gerade bei Gemälden, kann man sagen, dass es so ein bisschen an sozialistischer Realismus erinnert, so vielleicht frühe Sowjetunion, aber wirklich sehr stark idealisiert, würde ich sagen. Also die Bauern sind immer gut genährt, die Frauen kümmern sich um ihre Kinder als Mütterrolle, die Soldaten sind sehr entschlossen im Krieg und die amerikanischen Soldaten, die Feinde, die werden dann auch mit entstellten Gesichtern dargestellt und sind sehr hässlich. Also das ist sehr, fast schon kitschig, kann auch mal martialisch sein und hat immer so eine ganz klare, eindeutige Botschaft. Und sowas wie abstrakte Kunst oder so, das gibt es gar nicht und ist auch tatsächlich verboten.
Jetzt lag mir auf der Zunge zu fragen, bestellt Russland auch bei Nordkorea?
Also mir ist es ehrlich gesagt nicht bekannt. Ich weiß vor allem, dass es nach Südostasien, aber teilweise auch von afrikanischen Staaten geht. Bei Russland, also momentan kann man ja nichts mehr so richtig ausschließen, aber zumindest bis vor ein paar Jahren hat die russische Öffentlichkeit Nordkorea eigentlich nicht großartig anders betrachtet und wahrgenommen als wir im Westen. Also für die war das ein Staat, der von einer absurden Diktatur geleitet wird, der auch sehr rückständig ist, über den man sich eher lustig gemacht hat. Ich meine, jetzt ändert sich vielleicht die Wahrnehmung auch, aber ich kann mir das derzeit nur schwer vorstellen, dass Putin sich eine Skulptur von Nordkoreanern hinbauen wird. Aber wie gesagt, ausschließen kann man mittlerweile gar nichts mehr.
Bestehen denn jenseits der militärischen Beziehungen auch kulturelle Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea?
Ja, auf jeden Fall. Das ist vor allem politisch so forciert. Momentan in Pyongyang oder auch in Moskau gibt es hochrangige Delegationen fast jede Woche. Das hat mit Wissenschaftskooperation zu tun, militär, politisch, aber eben auch Kultur. Dass zum Beispiel, weiß nicht, Sängertruppen von Nordkorea nach Russland gehen, Tanztruppen und so weiter. Aber das ist, wie gesagt, staatlich gelenkt alles. Ja, es gibt jetzt keinen spontanen kulturellen Austausch. Es gibt ja auch in Nordkorea keine wirkliche Zivilgesellschaft oder kein öffentliches Leben abseits der Partei. Das wird alles von oben gelenkt und deswegen, ja, ist auch diese Freundschaft eine politisch erzwungene. Ja, also Nordkoreaner haben kaum die Möglichkeit, mit Russen in Austausch zu treten und auch kulturell würde ich mal doch sagen, dass man letztendlich sich dann doch relativ fremd ist.
Der Journalist Fabian Kretschmer über ein Heldenmahl für die gefallenen nordkoreanischen Soldaten im Ukraine-Krieg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vor 200 Jahren schrieb Heinrich von Kleist die Marquise von O, eine Frau. Die Marquise wird von einem Mann vor einer Horde Russen beschützt. Im Nachgang entpuppt sich der vermeintliche Retter aber als ihr Vergewaltiger und Schwängerer. Die ungarische Regisseurin Ildikó Gaspár hat diese Novelle am Deutschen Theater neu inszeniert und schlägt die Brücke zu jüngeren Fällen, in denen Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern vergewaltigt werden, unter anderem auch dem von Giselle Pellicot, die nach 50 Jahren Ehe erfuhr, was jahrelang mit ihr geschah. Wir haben das alles in den Medien mitverfolgen können. Die Marquise von O und Gedankenstrich. Ob das ein Abend war, der sich mit der Kontinuität abgründigster Formen häuslicher Gewalt und Vergewaltigung beschäftigt, das kann uns jetzt die Kritikerin Barbara Behrendt erklären. Sie kommt nämlich gerade aus der Premiere und ist jetzt im Studio. Hallo Barbara.
Hallo, guten Abend.
Ein Abend über reale Missbrauchsfälle, auch Kleist bezog sich mit der Marquise ja damals auf eine reale Begebenheit. Was kommt denn da inhaltlich alles zusammen?
Also bei Kleist ist es, glaube ich, so, dass er nur behauptet hat, das sei eine wahre Begebenheit, weil die Marquise, die da per Zeitungsannonce nach dem unbekannten Vater ihres Kindes sucht, ist, glaube ich, nicht verbrieft. Aber die Novelle wird hier schon als wahre Begebenheit behandelt und es werden eben die Fälle von drei Frauen eingefügt, die Aspekte von dem aufgreifen, was Kleist auch beschreibt. Da ist Franca Viola in Sizilien, die ist 1966 von ihrem ehemaligen entführt und vergewaltigt worden mit dem Hintergedanken, dass sie ihn dann ja heiraten muss, um die Familienehre wiederherzustellen. Die hat sich aber geweigert und ihn verklagt. Das ist an diesem Abend eigentlich so das einzige optimistische Beispiel. Dann ist da Erika Renner in Ungarn, die ist 2013 von ihrem Ex-Freund in ihrer Wohnung betäubt worden und dann mit Säure in der Vagina schwer verletzt worden. Der Täter wurde dann nur deshalb verurteilt, weil sie sich irgendwann an die Medien gewandt hat. Und eben der bekannteste Fall Giselle Pellicot.
Ja, wie wird das denn in diesem Stück sozusagen zusammengebracht? Ist ja auch ein komplexes Unterfangen.
Ja, diese Geschichten werden quasi gegeneinander geschnitten. Hören wir mal.
Man schleppte sie in den hinteren Schlosshof, wo sie eben unter schändlichsten Misshandlungen zu Boden sinken wollte, als ein russischer Offizier erschien.
Der Marquise schien eher ein Engel des Himmels zu sein.
Madame, puis-je vous offrir mon bras?
Und der russische Offizier führte sie in den anderen Flügel des Palastes.
Wo sie auch völlig bewusstlos niedersank. Hier.
Der Erstkontakt zu den Mittätern wird immer über die Dating-Website coco.fr im Chatroom
à son insu, ohne ihr Wissen hergestellt. Der Ehemann erläutert den Zweck des Treffens, erklärt, dass seine Frau Schlafmittel eingenommen hat. Je nach Fall erklärt er, dass sie dies freiwillig tut oder aber, dass er ihr die Drogen beim Abendessen in ein Getränk oder in die Suppe gemischt habe.
Ja, da haben wir jetzt gehört, zuerst diese Ohnmacht der Marquise bei Kleist, die Vergewaltigung als Leerstelle, als einziger Gedankenstrich und dann direkt danach dieses Betäuben von Gisèle Pélicaud. Und so funktioniert das eigentlich in allen Fällen. Gisèle Pélicaud zum Beispiel, die meint verrückt zu werden, weil sie so oft an Gedächtnisverlust leidet und dann direkt danach die Szene bei Kleist, als die Marquise glaubt, verrückt zu werden, weil sie sich ihre Schwangerschaftssymptome nicht erklären kann. Und die Bühne ist dabei so eine Mischung aus Rockkonzert, Bühne und Fernsehstudio. Und da werden zum Beispiel Interviews von diesen Fällen mit dem Ensemble nachgestellt, die dann per Video so in Nahaufnahme gezeigt werden. Überhaupt werden die Gesichter oft so ins Close-up geholt, damit es emotionaler wirkt. Und das kann auch schon ganz schön brutal dabei zugehen, wenn dann zum Beispiel Maren Eggert als Erika Renner in aller Grausamkeit sehr explizit beschreibt, wie die ätzend Lauge ihre Harnröhre und ihre Vagina zersetzt hat. Da liegen die Parallelen zu Kleist jetzt nicht so ganz auf der Hand, aber auch sie ist eben in Bewusstlosigkeit von ihrem Täter versetzt worden bei der Tat.
Die Regisseurin Ildikó Gaspar, die soll ja auch sehr bildstark inszenieren. Ist das hier auch so? Hört sich zumindest so an.
Ja, schon, wobei hier eben keine Gewalttat gezeigt wird. Das Grauen ist wirklich nur in den Worten vorhanden. Und Ildikó Gaspar arbeitet da schon mit großem Besteck. Also wie hier so diese schrecklichen Details geschildert werden, das ist schon immer die volle Breitseite. Aber sie hat natürlich die Wahrheit der Dokumentation auf ihrer Seite. Und neben den vielen Videobildern und der Musik gibt es noch so dieses starke Bild von einer Glasvitrine, die dann wahlweise eine Dornröschenpuppe aufbewahrt, die ja auch ohne Einwilligung geküsst wurde. Oder zum Beispiel Monsieur Pélicaud beim Gerichtsprozess. Das ist jetzt keine allzu innovative Ästhetik, aber was ich daran schon stark finde, ist, wie die Regisseurin so ein ganzes kulturgeschichtliches Tableau eigentlich aufmacht. Also Dornröschen, dann gibt's immer wieder Musik zu hören, Mörderballaden wie Banks of Ohio, dann kommt Kleists berühmte Novelle, dann das Leben der 60er Jahre bis heute. Also es geht nicht um den einzelnen Fall, es geht auch nicht um den Täter. Es geht eigentlich um das, was in Gesellschaften über eine lange Zeit gutiert worden ist und teils eben auch noch wird.
Die Besetzung ist recht prominent. Maren Eggert haben wir schon erwähnt. Die spielt mit Almut Zilcher, haben wir auch gehört. Alexander Kuhn, um nur ein paar zu nennen. Machen die Novelle per se zu Theater?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil es in dieser Novelle ja so gut wie keine wörtliche Rede gibt. Und die SchauspielerInnen sprechen dann eben oft von sich in der dritten Person. Und es ist schon immer so ein Springen von Figur zu Figur. Angelegt ist das aber tatsächlich wie das Konzert einer Band, bei der sich die MusikerInnen, also das Ensemble, immer wieder Instrumente holen, Keyboard, Gitarre, Trompete und dann quasi Geschichten erzählen wie Songs. Und die SchauspielerInnen sehen auch alle gleich aus. Die haben so Blazer, Bleistift, und lange schwarze Perücke an, sehen so aus wie so eine Mischung aus, weiß ich nicht, PJ Harvey und genau Patti Smith oder Ozzy Osbourne oder so. Und trotzdem stechen aber einzelne Figuren dann raus. Also Maren Eggert als diese verzweifelte, starke, wütende Marquise. Almut Zilcher spielt die sehr gefasste Gisèle Pélicaud. Alexander Kuhn ist auch so ein ganz verzweifelter, beschämter, reuiger Graf und Vergewaltiger. Und dann haben wir noch Jörg Pose als Monsieur Pélicaud, der hier eben auch zu Wort kommt, in den Worten, die er da tatsächlich beim Gerichtsprozess gesagt hat. Und das ist auch bestürzend.
Ja, dann bleibt am Ende die Frage, braucht die Marquise von O denn diese Verortung im 20. Jahrhundert oder ist die Novelle hier Ausgangspunkt für eine Weitererzählung?
Ja, also in dieser Novelle ist schon eigentlich alles enthalten, aber eben in einem sehr locker ironischen Kleistton. Und da bringt die Inszenierung schon nochmal so eine schockierende Gegenwärtigkeit rein. Also natürlich wissen wir, dass es Vergewaltigungen gibt, aber es ist dann schon erstaunlich schlimm, wie genau so vieles bei dieser Kleist-Novelle heute noch genau so ist. Zum Beispiel die Frau, der eben nicht geglaubt wird. Und die Tat bleibt bei Kleist ja eine Leerstelle. Stelle ein Gedankenstrich. Und dieser Gedankenstrich, das kommentiert der Abend eben auch, ist in anderen Zeitaltern auch anders interpretiert worden. Da war dann von der verleugneten Weiblichkeit der Marquise die Rede oder ihrer Selbstverwirklichung über die Vergewaltigung. Und diese Rezeptionsgeschichte, die führt eigentlich zum Kern der Inszenierung, dass reale Fälle dieser Art wirklich nur möglich sind, wenn sie von der Gesellschaft akzeptiert werden, wenn sich wie bei Gisèle Pelicot 70 Männer in der nahen Umgebung finden, die eine bewusstlose Frau vergewaltigen. Und diese Realität ist in der Dichte dieses Abends, finde ich, dann schon sehr erdrückend.
Barbara Behrendt über die Marquise von O am Deutschen Theater. Nächste Vorstellung ist gleich morgen, Samstag, 25. Oktober. Am Wochenende erst konnten wir die Fazitausgabe mit ein bisschen Krimi würzen, als eine Bande von Kunsträubern dreist in den Pariser Louvre einstieg. Ebenso dreist, aber nicht ganz so erfolgreich, ist eine Gruppe von Kunstfälschern vorgegangen, die jetzt in Bayern aufgeflogen ist. Ein Seniorenduo wollte gefälschte Gemälde von Picasso, Rembrandt und Rubens verkaufen, teilweise für 8-9-stellige Summen. Allerdings scheint das handwerkliche Niveau der Fälschungen recht zweifelhaft gewesen zu sein oder zu sein. Ermittelt wird nun gegen einen 77-jährigen Hauptverdächtigen und 9 weitere Personen. Henning Pfeiffer berichtet.
Eine Maria mit Kind, Öl auf Leinwand, ein typischer Van Dyck, 17. Jahrhundert. Oder das Porträt eines alten Mannes von Peter Paul Rubens. Daneben eine Vase von Picasso und gegenüber ein von Modigliani mit wenigen Linien skizziertes Gesicht. Der Raum der Pressekonferenz im Bayerischen Landeskriminalamt gleicht einem Museum, aber nichts von den hier gezeigten Werken ist echt. Bis auf ein Gemälde wurden die insgesamt 20 gefälschten Kunstobjekte bei einem 77-jährigen Mann in der Oberpfalz sichergestellt. Auf seine Spur kamen die Fahnder durch den Hinweis eines Sammlers, berichtet Jennifer Jäger von der Staatsanwaltschaft Amberg.
Es gab eine Anzeige, da ist an die Polizei herangetreten worden, weil demjenigen Kunstgemälde und andere Gegenstände angeboten wurden zum Kauf. Und er sich schon gedacht hat, so wie das ablief, da stimmt irgendwas nicht. Und deswegen, da es ja um hohe Werte ging, wollte sich da rückversichern und hat die Polizei informiert, damit wir da mal drüber schauen, was denn da los ist.
So wurden die ersten Fälschungen erkannt. Ein halbes Jahr lang ermittelten die LKA-Kunstfahnder, dann griffen sie zu. Am 15. Oktober wurden mehr als 20 Adressen in Deutschland, in der Schweiz und in Liechtenstein durchsucht. Wer sind die Tatverdächtigen? Dazu Kriminalhauptkommissar Patrick Hagenmüller.
Es ist eine Tätergruppierung von insgesamt 10 Tätern. Einer der Haupttäter ist ein 77-Jähriger aus dem Bereich Schwandorf, der dort die Kunstwerke als Vermittler verkaufen sollte für die Besitzer, denen die Gemälde gehörten.
Wer die Fälschungen hergestellt hat, ist noch nicht bekannt. Hierzu laufen noch die Ermittlungen. Für die nachgeahmten Picassos oder Rembrandts wurden Summen zwischen 400.000 und 120 Millionen Euro verlangt. Das meiste Geld sollte die Kopie eines Werkes von Rembrandt einbringen, das im Rijksmuseum in Amsterdam hängt. Es zeigt eine Gruppe von Tuchhändlern. Die Kopie wurde als ein älteres Original von Rembrandt angeboten. Das Gemälde in Amsterdam wäre ja nur ein jüngeres Werk. Nicht alle Fälschungen sind gelungen. Zwar müssen die Experten bei einigen Werken durchaus genauer hinsehen, bei anderen aber genügte ein erster Blick, um sie als Fälschungen zu entlarven. Auch die Präsentation war bisweilen verdächtig.
Teilweise sind hier die Täter recht stümperhaft vorgegangen und die Gemälde wurden in einfachen Rahmen gerahmt, ohne irgendwelche besonderen Aufkleber. Es wurden zwar, um die Gemälde zu erkennen oder um einen Namen für das Gemälde zu haben, ein Aufkleber auf die Rückseite geklebt, aber das hat nichts damit zu tun, dass hier wirklich Galerien oder Auktionshäuser nachgemacht werden sollten. Das war nicht der Fall.
In Untersuchungshaft musste niemand. Das haben die beiden Hauptbeschuldigten auch ihrem Alter von 74 und 77 Jahren zu verdanken. Und dies, so Jennifer Jäger, wird ihnen zur Last gelegt.
Dem Beschuldigten wird im Moment banden- und gewerbsmäßiger versuchter Betrug in mehreren Fällen vorgeworfen. Und wir ermitteln jetzt weiter, wie viele Fälle das sind und ob sie vielleicht nicht doch jemanden gefunden haben, der so ein Gemälde kauft.
Angeboten wurden die Fälschungen privaten Sammlern und Unternehmen. Bis jetzt, sagt das LKA, liegen keine Hinweise vor, dass vor dem Beginn der Ermittlungen Fälschungen erfolgreich zu Geld gemacht wurden.
Henning Pfeiffer über die bayerische Kunstfälscherbande, die offenbar noch vor den ersten Verkäufen aufgeflogen ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Anlässlich des bundesweiten Tags der Bibliotheken wird heute der Preis Bibliothek des Jahres 2025 verliehen. Der Hauptpreis geht an die städtischen Bibliotheken Dresden. Aber auch die Stadtbibliothek Siegburg in Nordrhein-Westfalen wird geehrt. Als Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen. Unterdessen hat Kulturstaatsminister Weimar die Bedeutung von Bibliotheken hervorgehoben. In einer Zeit, in der der Zugang zu unabhängigen Informationen zunehmend unter Druck gerate, seien Bibliotheken unverzichtbare Orte des Austauschs, der Aufklärung und geistigen Unabhängigkeit, so Weimar. Sie stärkten Bildung sowie demokratische Teilhabe. Weimar sprach sich zugleich für eine Ausweitung der Öffnungszeiten aus. So müssten rechtliche Grundlagen für die Öffnung öffentlicher Bibliotheken an Sonn- und Feiertagen geschaffen werden. Der Schriftstellerin Arundhati Roy drohen in Indien immer wieder Repressalien wegen ihrer Haltung im Kaschmir-Konflikt. Ihr Buch Azadi heißt Freiheit ist in der Region verboten. Doch ihre Heimat will Roy nicht verlassen. Zwar werde es besonders seit der Regierung von Narendra Modi immer schwieriger, in Indien zu arbeiten, aber das sei eben der Wald, das Wasser und die Hügel, die sie kenne. Das sagte die Booker-Preisträgerin im Deutschlandfunk Kultur.
So, India's becoming, especially since 2014.
Indien wird besonders seit dem Jahr 2014 immer mehr zu einem Ort, in dem es schwer wird zu arbeiten, in dem es schwieriger ist zu arbeiten und zu schreiben. Ich habe selbst nie außerhalb von Indien gelebt und es ist schwer, mir das Weggehen vorstellen zu können.
Die indische Schriftstellerin Arundhati Roy. Das Picasso-Gemälde Stillleben mit Gitarre ist wieder da. Angeblich sei es während des Transports von der spanischen Hauptstadt zu einer Ausstellung im südspanischen Granada verschwunden, teilte die Polizei mit. Das Fehlen des Gemäldes sei beim Auspacken aller Ausstellungsobjekte festgestellt worden. Jetzt deuten erste Ermittlungen darauf hin, dass das Gemälde nicht in den Transporter eingeladen worden sein könnte. Wo genau das Gemälde gefunden wurde, teilte die Polizei nicht mit. Das Ölgemälde aus dem Jahr 1919 war Anfang Oktober verschwunden. Sein Wert wird mit 600.000 Euro beziffert.
Große Abschiedsparty im Centre Pompidou an diesem Wochenende, das von den Parisern vorzugsweise Beaubourg genannt wird. 2 Tage und 2 Nächte lang wird der gesamte Ort mit seinen 8 Geschossen bespielt mit DJ-Sets, Konzerten, Workshops und Performances, bevor er dann für 5 Jahre wegen Umbau geschlossen ist. Es ist ja eine Architektur-Ikone, die nicht sofort beliebt war in der Bürgerschaft, ihr aber längst mehr denn je ans Herz gewachsen ist, ja. Da kann man dann auch schon mal feiern. Frankreich-Korrespondentin Caroline Düller ist für Fazit auf der Party und meldet sich jetzt live vom roten Teppich, wollte ich fast schon sagen, Caroline. Wenn es einen gäbe, dann wäre der ja wohl ziemlich lang, ne?
Das müsste er sein, zumindest wenn man alle legendären Rolltreppen, die ja das ikonische Merkmal dieses Gebäudes sind, damit auslegen wollte, um eben den wirklichen, den großen Star dieser Party, das Gebäude selbst, zu ehren. Aber natürlich könnte man hier auch einen roten Teppich auslegen für die ganzen Stars, die eben für die große Abschiedsparty hier am Wochenende nochmal eingeladen wurden und da sind. Zum Beispiel die belgische Sängerin Sila Sou, Sébastien Tellier oder auch Christine and the Queens.
Die Architektur mit diesen außenliegenden Treppen eignet sich ja sicher auch ziemlich gut für eine Veranstaltung. Was ist denn das für eine Party? Also sind es vor allen Dingen Konzerte und DJ-Sets?
Genau, also am Abend, was die Veranstalter hier geplant haben, ist vor allem ein Programm, bei dem die Musik klar im Vordergrund steht. Vielleicht um eine kleine Szene zu beschreiben, bei der ich gerade das Glück hatte, dabei zu sein. Mariam vom legendären Afropop-Duo Amadou und Mariam ist hier und hat im Konzertsaal im 1. Stock ein Konzert gegeben. Leider ohne Amadou, der ja im April verstorben ist. Dessen Parts wurden dann aber vom gemeinsamen Sohn gesungen. Das war eine sehr, sehr bewegende Veranstaltung und gleichzeitig sind wir dann noch reingeraten in eine Delegation afrikanischer Schönheitsköniginnen. Die Gewinnerin des Concours Miss Mali France war da, um eben die Nationalheldin Amadou hier zu sehen, musizieren zu sehen, singen zu sehen. Und das ist natürlich eine Szene, die total verrückt ist. Die Frauen sind dann durch den Saal getanzt und das macht natürlich eine wahnsinnig gute Stimmung hier, die dem Anlass mehr als gerecht wird.
Das Ganze unter dem Motto Because Beaubourg, was wiederum mit der Zusammenarbeit mit 2 französischen Musiklabels zu tun hat. Also die Musik hat eben diese 2 Tage schon sehr prägend mitgestaltet, ne?
Ganz genau, denn diese Veranstaltung ist entstanden in Kooperation mit zwei bekannten französischen Musiklabels, Because Music und At Banger. Und viele der Künstlerinnen und Künstler, die am Wochenende hier auftreten, sind bei Because unter Vertrag, zum Beispiel eben Christine and the Queens. Hinter At Banger wiederum steht ein gewisser Pedro Winter, auch bekannt als Busy P, als DJ, der hier später auch auflegen wird. Und als Musikmanager, der hat unter anderem Justice, das Elektro-Duo, das bekannte französische, unter Vertrag gehabt. Und er hat auch für die legendären Daft Punk gearbeitet.
Die aber nicht da sind. Das wünscht man sich, glaube ich, in Paris immer, dass sie auftauchen und das passiert dann nicht.
Genau, also da kann man auf jeden Fall wieder sagen, dass da auf jeden Fall der Wunsch Vater des Gedankens ist. Das wurde ja auch schon im Rahmen der Olympischen Spiele im vergangenen Sommer gesagt, dass eventuell Daft Punk hier nochmal eine Reunion wagen bei den Olympischen Spielen und jetzt nochmal bei der Abschiedsparty. Es ist ein Gerücht, das ich immer wieder gehört habe, das sich hartnäckig hält, das natürlich auch dazu beiträgt, diesen Mythos Daft Punk weiter aufzubauen, am Leben zu halten. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich stimmt, aber ich gehe davon aus, dass sich viele das zumindest sehr, sehr wünschen würden und natürlich, dass zu dem Anlass jetzt ein absoluter Kracher wäre.
Die Grundidee vom Centre Pompidou war ja immer, dass es ein Kulturzentrum für alle ist. Und diese Party, ist die auch für alle offen oder ist es dann doch eher eine Promi- oder eine Kunstblasenveranstaltung?
Ich kann es jetzt nur aus einem Gefühl und aus Beobachtungen sagen, die ich hier gemacht habe. Ich habe schon den Eindruck, dass das eher ein sehr kunstaffines Publikum ist, das heute Abend hier da ist, dass es auch sehr viele Menschen sind, die vermutlich sogar selbst im Kunstbetrieb arbeiten. Allerdings ist es so, dass eben jeder sich hier ein Ticket kaufen konnte. Ich selbst hatte mir auch privat ein Ticket gekauft für diese Veranstaltung. Man muss sagen, 40 Euro für so eine Abendveranstaltung, das ist natürlich auch ein Preis, bei dem nicht jeder unbedingt sagt, okay, das bin ich bereit auszugeben oder das kann ich mir leisten. Aber es gibt ja abseits dieser Partys auch ein Tagesprogramm und das ist kostenlos und da gibt es eben auch nochmal ganz viele Veranstaltungen wie Workshops, wie Führungen durch dieses Gebäude. Es gibt Filmvorführungen und das ist eben nochmal eine Verkörperung dieses Gedankens, dass dieses Gebäude für alle Menschen da ist und jetzt natürlich zum Abschluss auch nochmal die Tore kostenlos für alle Pariserinnen und Pariser öffnen soll.
Ja, wir hören ja im Hintergrund, da ist noch recht viel los. Ist es voll? Ist es eine schöne Atmosphäre?
Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Es ist auch so, dass selbst wer hier heute ein Ticket hat, nicht unbedingt in alle Säle reinkommt. Also wir haben zum Beispiel vor diesem Konzertsaal vor Mariam eine ganze Weile angestanden, bis wir es endlich reingeschafft haben. Es gibt aber große Leinwände, auf denen das auch in der Eingangshalle übertragen wird. Und da habe ich Leute gesehen, die getanzt haben, die wirklich sich hier ausgelassen nochmal dieser Party hingeben. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das in den nächsten Stunden hier unbedingt leerer wird. Wer es nicht in den Konzertsaal schafft, der hat zum Beispiel die Möglichkeit, in der Roller-Disco auf Rollschuhen rumzukurven. Also es haben sich hier die Veranstalter wirklich einiges einfallen lassen und das Ganze geht bis 5 Uhr morgens und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bis dahin auch sehr, sehr viel Energie hier weiter versprüht wird.
Caroline Düller über die Abschiedsparty im Pariser Centre Pompidou. Morgen wird auch noch weiter gefeiert und ich sage danke und schöne Grüße nach Paris.
Vielen Dank.
Seit 1997 findet einmal jährlich am letzten Oktoberwochenende die Grassi-Messe im Leipziger Grassi-Museum für angewandte Kunst statt. Rund 100 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren dann aktuelle Arbeiten aus dem Bereich Kunst, Handwerk und Kunsthandwerk. Diese Tradition ist uralt, denn schon 1920 wurde im Museum eine eigene Verkaufsmesse etabliert, um mit qualitätvoller Handwerkskunst der billigen Massenware etwas entgegenzusetzen. Tja, wie sieht das heute aus, habe ich Olaf Thurmann gefragt, Direktor des Grassi-Museums. Hallo und guten Abend, Herr Thurmann.
Guten Abend, grüße Sie.
Der Begriff Kunsthandwerk, der ist ja irgendwie auch ein bisschen schwierig. Wie würden Sie denn definieren, was an diesem Wochenende bei Ihnen gezeigt und verkauft wird auf der Messe?
Wir verwenden den Begriff angewandte Kunst, aber es ist zugleich ein Spezifikum der letzten Jahre und das ist auch auf dieser Messe wieder gut als Tendenz abzulesen, dass die Grenzen innerhalb der freien und angewandten Kunst eigentlich fließend geworden sind. Auch im Hinblick auf die Frage Unikat und Serie beim Design. Das heißt also, es geht gar nicht so um eine Schubladisierung, sondern man findet eigentlich natürlich Objekte vor, die in den vom Material her im Bereich der angewandten Kunst basieren, also Textil, Schmuck, Metall, Glas und so weiter, die sich aber, wie gesagt, auch zur freien Kunst hin immer weiter öffnen.
Das heißt eben Unikate, aber auch Serienprodukte.
Ja, ist richtig. Also es ist eine Verkaufsmesse für Kunsthandwerk, angewandte Kunst und Design.
Also man kann sich vorstellen, vom Tisch, vom Massivholztisch bis zur bestickten Tischdecke, ja?
Ja, also bestickte Tischdecke, das klingt jetzt so ein bisschen tüttelig.
Nicht unbedingt.
Aber es gibt tatsächlich auch Stickerei. Und eine der Preisträgerinnen, das ist eine junge Koreanerin, die in Halle derzeit lebt, die bedient sich dieser Technik der Stickerei, also dieser uralten Technik, die ja auch verschiedene Unterarten hat. Und die zeigt sie aber, indem sie Motive aufgreift, die eigentlich aus unserer flüchtigen Alltagswelt sind. Die hat Computer-Screenshots und Motive aus dem Alltag, also Dinge, die eigentlich so im alltäglichen Leben ganz schnell an uns vorbeiziehen. Und die nimmt diese sehr langwierige und sehr meditative Technik des Stickens, um so etwas festzuhalten. Das ist ein ganz faszinierendes Ergebnis entstanden. Und die junge Dame hat eben einen der Hauptpreise dafür erhalten, der Messe.
Wer kann denn überhaupt bei Ihnen ausstellen? Also wenn das Menschen aus dem In- und Ausland sind, da gibt es ja Millionen, die irgendetwas Spannendes produzieren.
Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir haben in jedem Jahr eine neu besetzte Jury. In der Regel sind das natürlich Künstlerinnen und Künstler, die an Kunsthochschulen ausgebildet worden sind. Und die decken das gesamte Spektrum ab. Und aus diesem Spektrum wählt dann zunächst eine Jury die Teilnehmer aus. Das sind in diesem Jahr 73 Stände, die sich der Jury gestellt haben. Und zu diesen 73 Ständen laden wir aber noch weitere ein. Das sind in diesem Jahr 7 Kunsthochschulen. Von Oslo bis Weimar, von Wismar bis Hörgrenzhausen, so dass die Gesamtausstellerzahl in diesem Jahr bei 140 liegt. Und wir repräsentieren Künstlerinnen und Künstler aus 11 europäischen und 2 asiatischen Ländern. Das heißt also, der Grad der Internationalität der Grassi-Messe ist ein sehr hoher.
Jetzt hat die Messe ja eine lange Geschichte. 1920, das Jahr habe ich schon erwähnt, da ging es los. Wie hat sich die Landschaft der Ausstellenden verändert? Dazwischen gab es ja auch die DDR.
Ja, also das war 1920 eine Situation. Leipzig war eine ganz bedeutende Messestadt. Zweimal im Jahr gab es eine Frühjahrs- und eine Herbstmesse. Und in den innerstädtischen Messehäusern wurde auch durchaus Kunst gehandelt. Aber es war so eine Art Hexensabbat, so ein Tohuwabohu. Man konnte das Gute schlecht vom Belanglosen trennen. Und in dieser Situation hat das Kunstgewerbemuseum, so hießen wir damals, begonnen, seine Seele freizuräumen. Man hat gesagt, bei uns kommt nur Qualität über die Schwelle.
Steht da 1920 auch so ein bisschen die Werkbund-Idee dahinter?
Da steht die Werkbund-Idee dahinter. Und zur besten Zeit der historischen Grassi-Messen, das sind die Jahre von den mittleren 20er Jahren bis in die frühen 30er, waren es um die 300 Aussteller, zweimal im Jahr für eine Woche, die kamen. Sie müssen sich vorstellen, dass wenn sich Deutschland an den Weltausstellungen beteiligte, dann wurde in Leipzig auf der Grassi-Messe die Vorauswahl getroffen. Also wenn Mies van der Rohe im Barcelona-Pavillon war, dann stand der Barcelona-Scher vorher auf der Grassi-Messe. Mhm. Allerdings gab es einen herben Einschnitt in der DDR-Zeit. Ende der 50er Jahre hat dann das Messeamt das Museum in seinem eigenen Haus entmündigt und diese Grassi-Messe an sich gerissen. In dem Augenblick wurde sie zu einer Art Exportmesse für erzgebirgische Räuchermännchen nach Amerika. Und es gab nach wie vor einzelne gute Aussteller, also Hedwig Bollhagen beispielsweise oder Margarete Reichert oder andere haben dort noch bis in die 80er Jahre ausgestellt. Aber das Museum selbst hat es nicht mehr als seine Idee begreifen können und hat deshalb die wirklich guten Kunsthandwerker und Designer, die in der DDR zugange waren, zu einer konzentrierten Essenzausstellung versammelt, die dann parallel stattfand.
Herr Thormann, anders als vor 100 Jahren haben wir ja heutzutage alles. Wir haben sogar von allem zu viel. Also geht es bei dieser Messe auch, ich sage jetzt mal wirklich ketzerisch, um den schönen Luxus?
Das, sagen wir mal, ketzerisch kann man sowas vielleicht formulieren, aber ich glaube, die Formulierung geht trotzdem fehl, weil schöne Dinge etwas sind, was unser Leben auch wirklich bereichert. Ne? Und das, was wir mit dem Austausch der Kulturen hier erleben, das ist für uns auch ein Stück gelebte Antithese gegen die neuen Nationalismen, gegen die Hegemonialpolitik, die sich überall breit macht. Also wir praktizieren hier wirklich einen Kulturaustausch vom Feinsten. Und das ist mehr als ein Luxus für die Sinne. Sie können diesen Begriff gern so gebrauchen, aber gibt dieses schöne Nietzsche-Wort, stellt schöne kleine Dinge um euch. Und da ist nach wie vor sehr viel dran. Also in die Magie einer wunderbar ausgeformten Vase oder eines bestimmten Stoffes, eines gut designten Möbelstücks, die bereichert unser Leben einfach. Und das Erstaunliche ist, dass eben die Künstler dann so eine Lust entwickeln, schon Monate vorher sich darauf vorbereiten, eine Konzeption entwickeln. Das macht den Charme und den Reiz der Grassi-Messe entscheidend mit aus.
Herr Thurmann, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Und von der Grassi-Messe für angewandte Kunst zur Kulturpresseschau von morgen Samstag. Klaus Pokatzki hat die Feuilletons gelesen.
Die städtischen Bibliotheken Dresden sind als Bibliothek des Jahres 2025 geehrt worden, lesen beim Berliner Tagesspiegel. Die Auszeichnung wurde am Freitag in Dresden übergeben. Und zwar vom Deutschen Bibliotheksverband und der Deutschen Telekom Stiftung für herausragende, nachhaltige und partizipative Bibliotheksarbeit. Samt Leseangeboten an insgesamt 20 Standorten. LeserInnen verlieren ihre Printzeitungen, steht in der Tageszeitung Taz, die es seit letzter Woche nur noch am Samstag in gedruckter Form gibt und von Montag bis Freitag digital online. Ich habe eine gedruckte Zeitung abonniert und gehöre damit offiziell zu denjenigen, die der Taz als gedrucktes Format unter der Woche ein kleines bisschen hinterher trauern, schreibt nun Leonore Kogler. Ich genieße es, morgens in der Küche in der Zeitung zu blättern oder mir einen Artikel gefaltet in die Jackentasche zu stecken, um ihn in der Bahn auf dem Weg zur Uni zu lesen. Das Lesen fühlt sich anders an. So ist es. Und vielleicht denkt die Taz ja nochmal über ihre Absage an das analog gedruckte nach. Schön wäre es. Ich habe 1976 steht in der Süddeutschen Zeitung, gedient und meine Welt als Obergefreiter war anders als heute, aber auch nicht unbedingt angenehmer, erinnert sich Kurt Kister an seine Zeit als Wehrpflichtiger. Sowjetunion, Blockkonfrontation, Europa voller Atomwaffen, immer noch ältere Offiziere und Hauptfeldwebel mit Wehrmachtskriegserfahrung in der Bundeswehr. Letztere gibt es natürlich nicht mehr. Die Blockkonfrontation ist dafür spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mindestens so heftig. Wer damals als Sowjetführer im Kreml saß, schien jedenfalls doch sehr viel berechenbarer und pragmatischer zu sein als die Zarenkopie Wladimir Wladimirowitsch Putin. Außer Frage steht, dass die Bundeswehr in ihrem derzeitigen Zustand zu einer längeren Heimatverteidigung, so Kurt Kister, nicht in der Lage ist. Ob man mit dem Beibehalten der reinen freiwilligen Armee genug Männer und Frauen gerade für die Territorialverteidigung gewinnen kann, ist sehr ungewiss. Was in der Sicherheitspolitik, zumal mit einem Gegenüber wie Putin, sehr ungewiss ist, ist auch gefährlich bis sehr gefährlich. Eine ganze Feuilletonseite widmet die Süddeutsche dem Thema. Den aktuellen Debatten zur Wehrpflicht merkt man an, dass das Bewusstsein von ihrer historischen Herkunft verloren gegangen ist, meint Gustav Seibt. Revolution, Demokratie, Wehrpflicht gehörten an ihrem Ursprung im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert zusammen. Die Französische Revolution misstraute nicht zu Unrecht der von Aristokraten geführten, mit Zwang und Willkür eingezogenen Armee der alten Monarchie samt ihrer barbarischen Disziplin. Sie appellierte zu ihrer Rettung gegen feindliche Mächte zunächst an freiwillige Bürger und machte dann den Dienst fürs Vaterland verpflichtend. Dabei wurden Standesschranken abgeschafft und Karrierewege für die Tüchtigsten eröffnet. Das klingt ja fast nach unserer Bundeswehr. Der Wehrgerechtigkeit und manchem anderen auch wäre wohl am besten mit einer Dienstpflicht für Männer und Frauen in Armee, Krankenhäusern, Katastrophenschutz und anderen Gemeinwohlinstitutionen zu begegnen, meint Kurt Kister in seinem Beitrag in der Süddeutschen. Dies würde allerdings einer Grundgesetzänderung mit 2/3 Mehrheit bedürfen, für die die ganz Rechte und die Linke im Bundestag bisher nicht zu gewinnen ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Purkatzky und das war Fazit. Die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.